Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einem Jahresrückblick für das Jahr 2024 in Form von einem Ranken und Zanken. Wir haben eine Auswahl von 25 Filmen, über die heiß diskutiert werden will. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute der Jahresrückblick 2024. Wir haben uns 25 Filme rausgesucht, die wir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, damit ihr ein paar Empfehlungen oder auch, lasst mal lieber die Finger davon, Empfehlungen von uns bekommt. Und wir haben insgesamt 6 Kategorien immer, in die wir die einkategorisieren. Die bei YouTube sind, sehen es natürlich auch. Das ist Meisterwerk, dann kommt fantastisch, dann sehenswert. Und in den unteren Kategorien haben wir solide, enttäuschend und Katastrophe. Und da frage ich mal direkt den Marcel, sind wir dieses Jahr eher im oberen oder unteren Bereich?
Ja, also ich sag mal, ich habe auch dieses Jahr wieder den Grundfaktor, dass ich jetzt nicht alle Filme gesehen habe, aber ich habe schon versucht, mir, sag ich mal, die größeren anzuschauen, die so etwas mehr umworben wurden, sag ich mal. Und ich muss sagen, da sind wir schon eher im mittleren bis oberen Bereich, aber mir fehlt dieses Jahr so ein bisschen das Banger-Kino, sage ich mal. Also ich habe sonst meistens so ein, zwei Filme im Jahr, wo ich sage, boah, die waren richtig, so, die haben richtig herausgestochen für mich. Und das sind so Filme, ihr wisst das ja vielleicht, dass ich mir manchmal so die Best-of des Jahres so auf Blu-ray dann hole am Ende des Jahres. Und dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich da einen dabei hätte, wo ich das unbedingt wollen würde. Und das zeigt schon, dass das Kino ja für mich eher, ich würde sagen, so mäßig war. Heißt nicht, dass es nicht gute Filme gab, aber wenig so herausragendes Kino meiner Ansicht nach.
Ich war auch bis jetzt ungefähr vor einem Monat, war ich auch so, habe ich auch gedacht, es ist ein sehr schwaches Jahr irgendwie gewesen. Aber ich habe jetzt auch noch so ein paar Filme nachgeholt von dem Jahr und es sind schon noch so ein paar dabei gewesen, wo ich gedacht habe, okay, die sind schon cool, ist cool, dass es die gibt. Aber insgesamt muss ich leider auch sagen, habe ich das Gefühl, dass 2024 eher ein schwaches Kinojahr war. Und die großen Highlights haben mir auch gefehlt, mit einer Ausnahme vielleicht. Und ich denke, diese Ausnahme wird auch für dich ein Highlight gewesen sein.
Ich bin noch gespannt.
Ja, war schon aber ein kleiner Spoiler zu Dune 2. Aber Tobi, wie hast du das Jahr gefunden?
Ja, Dune 2 war natürlich toll, keine Frage. Aber ich bin ganz eurer Meinung, es gab nicht diese Banger-Filme, wie du meinst, Marcel. Also es war sehr viel Gutes, auch sehr Gutes dabei, aber alles eher so, eher Richtung Mittelmaß. Ich stelle mir jetzt diese gute Gaußsche Glockenkurve vor. Eher so und wenig krasse Ausreißer. Das heißt, ein bisschen enttäuschenderes Kino, ja.
Ich habe nur einen Film dabei, bei den 25, die wir ausgewählt haben, wo ich sagen würde, der hat zumindest das Potenzial dazu, eventuell eines Tages in die Meisterwerk-Kategorie aufzusteigen. Um jetzt schon mal so viel zu spoilern. Aber ich weiß, das war letztes Jahr anders.
Ja.
Also.
Das stimmt, ja.
Deswegen 2024 gefühlt etwas schwächer. Dennoch ab in den Nahkampf, oder?
Ab in den Nahkampf, raus aus dem Fernkampf. Wir gehen das Ganze chronologisch durch. Wie gesagt, 25 Filme haben wir. Nicht, natürlich demnach nicht alle, sondern nur so ein paar ausgewählte. Und im Januar hat gestartet Der Junge und der Reiher. Animationsfilm von den Ghibli Studios. Niklas, da bin ich gespannt, weil ich glaube, wir beide werden da ein bisschen zanken. Marcel hat den, glaube ich, nicht gesehen, richtig?
So ist es, genau.
Ich glaube, wir werden da gar nicht so viel zanken, Tobi. Weil ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Neuer Ghibli-Film. Der angeblich letzte, wie damals verlautet wurde. Mhm. Ich glaube, ist auch noch immer der aktuelle Stand. Ich fand den sehenswert, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber auch gleichzeitig habe ich da mehr erwartet. Von einem Ghibli-Film erwarte ich eigentlich, dass wir uns in der Fantastisch- oder Meisterwerk-Region bewegen. Und für mich war Der Junge und der Reiher sehr interessant, aber ein bisschen zu obskur. Tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Und ein bisschen zu viele Elemente drin von anderen Ghibli-Filmen, wo mir die dann in dem anderen Film besser gefallen haben. Das ist meine Meinung zu Der Junge und der Reiher.
Mhm. Ja, also dieses zu viel und zu obskur, das hatte ich definitiv auch. Ich bin fast gar nicht in den Film reingekommen. Ich fand den oft einfach wie so ein wirres Märchen und wie so ein halber Fiebertraum, jetzt übertrieben gesagt. Das heißt, ich bin nicht so richtig reingesogen worden. Ich mag ein paar andere Ghibli-Filme, aber der hatte mich wirklich auch rückblickend nicht berührt, nicht überzeugt. Ich glaube, ich habe auch viele nicht verstanden. Deshalb bin ich nur bei solide.
Das klingt sogar, Tobi, bei dir fast schon eher nach Fehlschlag, wenn du es so darstellst. Also, du sagst jetzt solide, aber so wie du es gerade vorgestellt hast, dachte ich, oh, jetzt sind wir in den unteren beiden Kategorien unterwegs.
Nee, enttäuschend noch nicht. Dafür hat mir, von der Storyline waren schon viele coole Sachen bei. Also, ja, okay. Ich möchte nicht nur darüber meckern, aber mehr als solide wäre bei mir nicht drin. Und jetzt sind wir zwischen solide und sehenswert.
Also ich würde ins Feld führen dafür, dass der Film schon durchaus viel Interpretationspotenzial hat und der schon interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen einfach. Also ich finde den einfach sehenswert, weil der tatsächlich, der hat gefühlt doch viel Fleisch. Also auch wenn ich den jetzt nicht so direkt leicht zugänglich fand und sowas und obwohl der sehr obskur ist und obwohl der auch nicht so flüssig ist, finde ich, also der hat so sehr so viele Elemente, die da zusammenkommen, dass er sich nicht so wie aus einem Guss anfühlt, finde ich. Aber der hat viel Interpretationspotenzial und gefühlt auch ein Rewatch-Potenzial schon. Würde ich schon argumentieren.
Was ist denn deiner Meinung nach die Kernaussage des Films? Wenn er das hat.
Also ich lehne
mich mal so... Ich weiß es nicht.
Nee, aber ich finde, das ist schon so ein bisschen die Parabel auf Miyazaki selber und seinen Sohn irgendwie. Dass er irgendwie das, sein Werk, was er gebaut hat, dass er das nicht weitergeben kann, dass das dann zusammenfällt und der Sohn sich was Eigenes aufbauen muss irgendwie. So habe ich das interpretiert und unter dem Aspekt ist der Film schon spannend. Also, weil diese Form, dieses Haus, das er aufbaut quasi, das dann im Endeffekt in sich zusammenfällt und noch 10.000 andere Sachen passieren zugegebenermaßen. Ich glaube schon, dass das doch schon recht biografischen Einschlag hat. Und aus dem Aspekt her finde ich den sehenswert auf jeden Fall.
Sagen wir mal so, Marcel, würdest du ihn dir angucken?
Bin ich ehrlich, nach eurer Beschreibung geht so. Muss ich wirklich sagen. Also nachdem ihr ihn jetzt beschrieben habt, klingt das sehr, wie du sagst, sehr künstlerisch angehaucht. Aber ich muss auch dazu sagen, die Ghibli-Filme, ich habe da ein ähnliches Problem wie Tobi. Ich finde die schon interessant. Aber so ganz connecten mit denen finde ich auch bei den Klassikern tatsächlich eher schwer. Die haben einen eigenen Stil und den gebe ich ihnen auch. Und die haben auch interessante Geschichten. Aber so 100% ist es nicht meins. Deswegen, ja, habe ich da vielleicht generell schon einfach nicht so die innere Motivation jetzt so mit den Ghibli-Filmen. Deswegen bin ich vielleicht ein schlechtes Zünglein an der Waage.
Sonst lass uns mit sehenswert gehen. Aber wenn wir nachher, falls wir nochmal durchranken, möchte ich den beim weit unteren sehenswert haben. So leid es mir tut. Die Ghibli-Fans, die werden mich dafür verachten.
Ja, da spalten sich bei dem Film auch die Geister tatsächlich. Aber ist ja kein Problem. Ist ja schön.
So, gucken wir, ob wir jetzt in eine höhere Kategorie kommen. 18. Januar kam Poor Things raus mit Emma Stone. Marcel, wo würdest du den sehen?
Ja, also tatsächlich, was ich an dem Film sehr cool fand, war, dass es mal irgendwie eine andere Geschichte war. Natürlich hatte diesen Frankenstein-Einschlag so, also war es nicht komplett originell, aber schon mit einem anderen Take darauf irgendwie. Und ich fand den von den Bildern her auf jeden Fall auch teilweise richtig nice. Also das hat mir teilweise sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem, wenn ich mir das jetzt nochmal so, wenn ich es mal Revue passieren lasse, finde ich fantastisch, den Begriff fantastisch fast schon zu hoch gegriffen, obwohl ich den Film gut fand. Der hat ja auch, ich meine, die eine oder andere Nominierung bekommen und so und auch, ich glaube, Emma Stone hat ja auch den Oscar gewonnen. Ja. Ja. Also hat ja auch Preise abgeräumt. Dennoch tue ich, also ich würde ihn oben bei sehenswert sehen. So an der Grenze zu fantastisch, aber irgendwie fühle ich mich mit dem Begriff fantastisch mit dem Film auch nicht ganz wohl. Was hart ist, ich weiß, aber...
Das sehe ich anders. Ich finde Poor Things ist schon ein fantastischer Film. Insbesondere deswegen, weil das gefühlt für mich dieses Jahr, glaube ich, der einzige Film war, der so eine richtige Vision hatte von etwas, was ich so auf der Leinwand vorher noch nicht gesehen habe. Also diese surreale Landschaften, die da gezeigt wurden mit dieser Farbexplosion dann vorher, das Schwarz-Weiß und dann diese Farbexplosion in diesen sehr skurrilen Sets auch. Ich fand den schon fantastisch. Ich fand das Einzige, was der Film ein bisschen übertrieben hat, sind die expliziten Szenen und die Nacktszenen. Die waren zwar okay so, also das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich fand die ein bisschen too much einfach. Also einfach ein bisschen zu viel. Hätte der Film nicht so in der Menge gebraucht. Aber sonst fand ich das einen fantastischen Film.
Ich muss auch sagen, ich gehe auch mit fantastisch, einfach weil ich, optisch fand ich den super cool, Emma Stone hat absolut abgeliefert, aber auch Mark Ruffalo, ne?
Ja.
Oder, ja.
Ja,
Und was ich und auch...
Willem Dafoe.
Auch. Was ich aber vor allem cool fand, der hatte so einen verrückten und cleveren Humor gehabt. Also mich hat er oft zum Lachen gebracht. Ich fand den sehr abstrus lustig und was du auch gerade meinst, das ist so ein recht eigenständiger Film, den man kein zweites Mal hat. Deshalb muss ich auch mehr zu fantastisch gehen.
Ja, ich bin damit auch einverstanden. Bei mir war so ein bisschen das Ding, dass ich überlegt habe, würde ich mir den jetzt noch ein zweites Mal angucken. Und jetzt gerade wäre ich da gar nicht so motiviert. Tatsächlich nicht. Obwohl ich euch zustimme, ja, gerade was die Optik angeht. Also, aber irgendwie war einmal dann für mich okay. Aber es ist okay. Also ich glaube, dem kann man durchaus das Label fantastisch geben. Das ist schon in Ordnung.
Und falls du doch noch mal ein zweites Mal sehen willst, Disney Plus.
Wäre dein Sender.
Ah ja. So, den nächsten können wir schnell runterrocken, weil nur ich den gesehen habe. 25. Januar kam The Holdovers raus. Ein, in ganz kurz und knapp gesagt, ein weihnachtlicher Film in einem Internat, der sehr, es ist ein sehr comfy Film. Also man guckt diesen ganzen Film, es passiert jetzt nichts dramatisch Schreckliches. Es ist einfach so ein, es gibt ein paar Probleme, es werden ein paar Probleme gelöst. Es geht um das Miteinander von Menschen in so einem Internat. Und hat super funktioniert, muss ich sagen. Also hatte mich überraschend überzeugt. Darf man nicht die große Action erwarten, aber ja, das Ding ist, ich habe jetzt sehenswert bis fantastisch hier stehen.
Das kannst jetzt nur du beantworten, Tobi.
Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Sagen wir jetzt mal, versetzen wir uns mal in die Situation, dass wir jetzt zwischen den in den Feiertagen einen Film gucken wollen.
Und ich würde dem jeden mega empfehlen. Ich gebe dem fantastisch.
Ja, das ist doch eine Aussage.
Also wenn man so einen weihnachtlichen Film gerade mal haben will, also der hat so ein bisschen mich an ein paar Szenen an Club der Toten Dichter erinnert, so also vom Vibe her.
Das ist doch schon mal.
Das ist doch eine hohe
Messe. Ja. Wenn man an ein Meisterwerk anknüpfen kann.
So, und damit hüpfen wir in den Februar rein. Argyle kam raus. Ja, nee, Marcel nicht, Niklas, was sagst du?
Ich sage, Argyle ist mindestens ein Fehlschlag, vielleicht sogar eine Katastrophe, je nachdem, wie man es deutet. Ich würde sagen Fehlschlag, tatsächlich, weil ich meine, von der Idee her sehr cool, dass also Henry Cavill und John Cena, also Over-the-Top-Agenten, davon hätte ich gerne mehr gesehen, hätte, glaube ich, jeder gerne mehr gesehen, der diesen Film gesehen hat, aber im Endeffekt ist der Film halt ein bisschen was anderes. Und das auch noch auf eine nicht besonders unterhaltsame Art und Weise. Deswegen finde ich, dass Argyle ein Fehlschlag ist. Denn er verspricht etwas, hält es nicht wirklich ein und der Rest ist auch nicht unterhaltsam. Das ist so mein Takeaway zu Argyle.
Ich merke die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit enttäuschend statt Fehlschlag genutzt. Also auch beim Intro. Aber Fehlschlag ist vollkommen richtig. Und Fehlschlag ist vollkommen richtig. Also der hat zu viel gewollt, der war selten lustig. Dann kam ein ganz weirder Twist und ich muss sagen, hier Bryce Dallas Howard, das hat einfach nicht funktioniert.
Auch Samuel L. Jackson hat in dem Film nicht funktioniert, finde ich.
Nee, auch die paar Minuten Henry Cavill und so haben nicht funktioniert. Das war einfach. Also, ja, das war lustig, aber der war ein paar Minuten da und ist fett
beworben worden. Alleine der Bürstenschnitt von dem, wie bescheuert er aussah. Und der zusammen mit John Cena, das war gar nicht, das hatte Potenzial einfach.
Aber das waren ein paar Minuten und dann kam Switch und es ging um was ganz anderes.
Ja.
Das fand ich gut. Okay, also
haben wir. Sam Rockwell war auch noch dabei, ne? Der zweite Protagonist war das.
Das war der eine Agent, der im Zug da.
Ja.
Ja. Im Februar geht's weiter mit All of Us Strangers. Da dürft ihr mich jetzt bespaßen. Ich weiß nicht, wie der war. Marcel.
Ja, ich kann gerne mal den Auftrag machen. Und den Film fand ich zum Beispiel einen sehr, sehr starken Film in diesem Film. Ja, der hat mir sehr gut gefallen, eben auch, weil das, was eben bei Poor Things, Niklas, was du da gesagt hast, dass der was Neues gemacht hat, der hatte eine Vision, der hatte ein klares Bild. Und das, fand ich, war bei All of Us Strangers genauso der Fall. Der Film hat so eine klare Idee, was er erzählen will, eine originelle Idee. Hat das auch gut umgesetzt mit starkem Schauspiel. Es war irgendwie eine interessante Geschichte, wo man ganz lange nicht so genau wusste, wohin führt die jetzt eigentlich. Und von daher fand ich den Film, um es kurz zu machen, fantastisch. Also ich war da beim Film echt mit dabei und würde den auch jedem empfehlen zu schauen.
Was sollst du sagen, Tobi?
Ich habe nicht gesehen.
Ah, Skandal.
Nicht wahr?
Ich bin da sehr nah an Marcello dran. Vielleicht ein bisschen schwächer. Ich fand den auch wirklich, wirklich cool. Also als ich dann so ein bisschen Zeit habe verstreichen lassen, dann nochmal über den Film nachgedacht, habe ich gedacht so, ja, er war cool. Aber also ich habe zum Beispiel bei dem, vielleicht habe ich es da, wie du bei Poor Things, dass ich den jetzt mir nicht nochmal angucken würde. Auch weil man natürlich dann schon zentrale Plotpunkte irgendwie sich wegnehmen lässt. Aber
ich finde das sehr spannend, weil ich jetzt, wie gesagt, genau andersrum. Ich würde mir jetzt eher, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, eher nochmal All of Us Strangers gerade angucken, als Poor Things.
Interessant. Interessant. Ja, dann kann ich ja schlecht argumentieren, dass wir den in sehenswert tun, wenn wir eben Poor Things in fantastisch getan haben. Also, ich bin damit auch fein, weil der Film ist wirklich toll. Andrew Scott und Paul Mescal spielen das toll und die Idee ist wirklich interessant, muss man einfach sagen. Auch mit Claire
Foy. Und ich glaube, das ist ein Film, der ist zwar ein bisschen beworben worden, aber ich glaube, dass viele den gar nicht so krass mitbekommen haben.
Ja, das stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass der bei einigen so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, auch wenn der schon ein bisschen beworben wurde, aber nicht so extrem wie Poor Things zum Beispiel. Mhm. Und für die wäre es auf jeden Fall von meiner Seite aus und von deiner ja offenbar auch auf jeden Fall eine Empfehlung.
Von daher. Also in den Filmkunstkinos lief der sehr gut, aber das ist wahrscheinlich auch die Klientel dafür.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Alright. Dann kommen wir eventuell zum Banger des Jahres. Da bin ich noch gespannt. Dune 2 kam Ende Februar raus. Kurz und knapp, für mich war es zwischen fantastisch und Meisterwerk. Ich würde aber jetzt minimal zum Meisterwerk tendieren, einfach damit wir auch wenigstens ein Meisterwerk dieses Jahr haben. Und ich fand ihn schon optisch und soundmäßig und storymäßig sehr cool. Nicht ganz so geil wie der erste, aber niederes Meisterwerk für mich.
Ein niederes Meisterwerk.
Ja, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde.
Ich weiß.
Also, fantastisch, ja. Der war wirklich, wirklich cool. Aber der hat halt schon in mir sowas zurückgelassen, wo ich dachte, so, da hat mir was gefehlt. Hm. Da hat etwas nicht ganz gepasst. Gerade so Pacing-mäßig, fand ich. Und ich bin bei fantastisch, gehe ich d'accord. Ist ein toller Film. Ich verstehe auch nicht die Leute, die sagen, dass der nichts ist. Also, ich finde den schon cool. Und deswegen fantastisch.
Ja, also dass der nächste ist, finde ich auch schmarrn, weil das ist schon einfach wieder ein sehr, sehr guter Film. Ich habe das gleiche Problem wie Niklas. Wenn das Pacing ein bisschen anders gewesen wäre, ich zum Beispiel mehr gesehen hätte von dieser Entwicklung in der Wüste und so. Also das ging einfach alles so schnell, zack, 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 zack. Und vor allen Dingen im Kontrast zum ersten Film, wo sich so viel Zeit genommen wurde, alles zu erklären, zu etablieren. Und dann war das auf einmal so ein ganz anderes Pacing als im ersten Film. Und das hat einfach nicht so zusammengepasst für mich. Und deswegen, ich sehe deinen Punkt, Tobi, weil es wäre wahrscheinlich der einzige Film, wo wir hier beim Meisterwerk landen würden. Und das ist dann fast ein bisschen schade. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ist es für mich auch kein Meisterwerk gewesen, sondern auch fantastisch. Ein guter, fantastischer Film, aber fürs Meisterwerk hat ein bisschen was gefehlt.
Fantastisch. Ja. Wenn das erste Adjektiv das zweite so ein bisschen
relativiert.
Oh, bisher haben wir, dafür, dass wir gesagt haben, 2024 war gar nicht so gut, haben wir schon 4 Filme in fantastisch.
Ja, Leute. Aber Meisterwerk wird echt hart, glaube ich. Genau, Dune 2 kann man übrigens gerade bei Wow gucken. Und was man ebenfalls bei Wow gucken kann, wenn man möchte, ist Godzilla X Kong The New Empire, der am 4. April rauskam. Niklas hat ihn vor kurzem nachgeholt.
Hier willst du nicht mal anfangen, Tobi? Ich weiß, dass du den auch gesehen hast.
Ja, bei mir ist das schon was her, dass ich den gesehen habe. Ja, das war schon übel. Muss ich echt sagen. Also man erwartet ja an sich nichts, aber was mich bei diesem Film nochmal besonders gestört hat, eigentlich heißt es ja immer klar, das ist fettes Draufhauen und wir brauchen keine Story. Und damit gehe ich fein. Also man kann mir so eine Story vorsetzen, irgendwer muss einen Racheakt vollführen und metzelt sich durch. Dann bin ich damit zufrieden. Aber hier wird so eine Storyline zusammengesponnen, die so abstrus ist. Und dann kommen so viele Unwahrscheinlichkeiten und so viele letzte knappe Momente und nochmal einer drauf und nochmal einer drauf. Und wirklich, es war lächerlich schlimm. Also ich bin bei, optisch sieht er verdammt cool aus, muss man sagen, zum Teil. Deshalb gehe ich jetzt einfach nur mit Fehlschlag, aber ich würde mich auch auf eine Katastrophe runterziehen lassen.
Eine Katastrophe würde ich nicht sagen. Ich glaube, man darf, also ich habe den, hast du den im Kino gesehen oder hier?
Ich habe den im Free.
Also ich habe den nämlich auch im Streaming gesehen und ich fand, da kamen die visuellen Effekte wirklich nicht gut rüber. Also ich fand, der wirkte super künstlich, super ja, also generiert einfach und nichts hatte wirklich Impact für mich. Und deswegen, also ich würde auch sagen, das ist ein Fehlschlag. Wenn man Kopf aus Kino ohne jeglichen Sinn haben will, kann man sich den geben. Ja, kann man machen, aber ist kein guter Film. Das kann mir keiner erzählen.
Ja.
Marcello, hat den nicht gesehen?
Oder? Marcello hatte den... Nee, den habe ich nicht gesehen, nee. Okay. Das wird noch ein paar Mal der Fall sein bei mir leider.
Ja, aber dann nehmen wir doch den guten Fehlschlag und Niklas, den nächsten Film, den hast nur du gesehen, das ist Monkey Man.
Monkey Man, der ist richtig cool, fand ich eigentlich. So eine Mischung aus John Wick und dann noch Politdrama, das alles in Indien gesetzt. Und ich finde, der ist komisch zweigeteilt, der Film. Am Anfang super viel Action, hat seinen Action-Peak eigentlich in der Mitte. Und dann noch kommt da noch so eine ganze Gesellschafts-Politdrama-Geschichte hinterher. Aber wenn man das mag, also wenn man so in dem John Wick-Genre sich gerne mal was gibt, dann kann der schon richtig was. Und ich mag auch den Hauptdarsteller sehr, von dem mir gerade zum Verrecken den Namen nicht einfällt. Ich gucke parallel, wie er heißt. Der ist nämlich auch gleichzeitig der Regisseur gewesen. Dave Patel, genau. Und der hat...
Slumdog Millionär,
der? Ja, genau. Ja. Und von The Green Knight. Mhm. Und, aber der Film kann richtig was. Also da kann ich mal durchaus empfehlen, sich den mal anzugucken. Der hat Punch, der hat... Gesellschaftskritik, die Mischung ist ein bisschen komisch. Aber ich finde, der ist auf jeden Fall sehenswert.
Dann soll er das sein.
Ja. Ich muss sagen, beim nächsten Film jetzt, das ist Civil War, bin ich sehr gespannt auf eure Wertung, weil wir hatten das letztens schon mal kurz besprochen. Und da meintet ihr nämlich, dass der Film was anderes ist, als man erstmal denkt, weil der Trailer und der Name ja sehr darauf deuten, dass es einfach um den amerikanischen Bürgerkrieg geht. Und ihr aber beide meintet, naja, das ist zwar das Setup oder das Szenario drumherum, aber die Geschichte selber geht dann eigentlich um was anderes. Deswegen bin ich gespannt, wie ihr den einschätzt oder eingeschätzt habt.
Also ich würde minimal einen Sehenswert geben. Ich finde, der hatte teilweise sogar fantastische Szenen. Und Kirsten Dunst. Ich gucke immer auf Deutsch, da heißt die doch.
Ja.
Die hat meiner Meinung nach richtig hart delivered. Also ich habe die ewig nicht mehr in irgendeinem Film gesehen. Und ich finde, die war richtig, richtig stark. Aber auch die beiden anderen, mit denen die, sag ich mal, im Journalistenteam da rumreist, war richtig stark. Die waren super stark. Und ich fand den Film richtig, richtig cool. Also man hätte da eine riesige Serie draus spinnen können, weil man wird da in so eine neue Welt mehr oder weniger geworfen, die super spannend ist. Hin und wieder war mir dann aber doch, da haben die schon den Skurril-Part ordentlich hochgedreht. Also da kamen so Szenen zustande, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht gesehen. Deshalb ein absolut gutes Sehenswert.
Darf ich? Ich habe eine kurze Rückfrage und zwar zu Kirsten Dunst, weil den letzten Film, den ich mit ihr gesehen habe, war dieses Western-Ding mit Benedict Cumberbatch und ihrem Mann hier, dem Plemem. Wie heißt er nochmal?
Jesse Plemons,
ja. Genau. Und da fand ich, hatte sie eine relativ ähnliche Rolle wie bei Spider-Man, so etwas, dieses etwas weinerliche, zurückhaltende. Und da wollte ich fragen, ob sie da eine ganz andere Rolle.
Okay. Ja, cool. Komplett das andere Ende tatsächlich. Aber um auf deine ursprüngliche Frage einzugehen, Marcello, der Film wurde halt ein bisschen im Marketing so dargestellt, als ob das ein Film über den amerikanischen Bürgerkrieg wäre. Aber eigentlich ist das ein Film über eine Kriegsfotografin, der vor dem Hintergrund eines Bürgerkriegs in Amerika erzählt wird, über den du aber fast nichts erfährst. Also du hast da zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen. Du hörst so ganz grobe Sachen, woran das gelegen haben könnte. Aber in diesem Kontext fährt dann halt unsere Kirsten Dunst durch Amerika und macht Fotos und hat so ein junges Mädel dabei, die halt Kriegsfotografin werden will. Aber der Film geht eigentlich um Kriegsfotografie und weniger um den Bürgerkrieg in Amerika. Und ich glaube, bei der aktuellen politischen Lage in Amerika denkt halt jeder, ach krass, ein Bürgerkrieg in Amerika, darüber ein Film, das ist aber tough und mutig. Und das ist eher ein Nebenschauplatz, muss man ehrlich sagen. Ich bin bei sehenswert. Tatsächlich.
Nimmer.
Ich fand den aber wirklich, also auch oberes sehenswert. Der ist schon cool.
Also den sollte man sich wirklich mal angucken. Ich, wie abfällig du noch markierst, einen Dunst gesagt hast.
Das tut mir leid. Ich spreche ja genauso viele Namen komplett falsch aus, aber.
Es geht weiter mit Challengers, kam Ende April raus. Marcel, was sagst du denn zu Zendaya und Co.?
Tue ich mich tatsächlich gar nicht so leicht. Also der Film war schon in Ordnung, aber hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Also tatsächlich bewege ich mich da. Und ich glaube, der Film wurde zu der Zeit, als er rausgekommen ist, schon auch so ein bisschen gehypt.
Ja,
so,
da hatte schon
Hype. Der hatte schon einen Hype und so ganz verstehen konnte ich es dann nicht. Also es ist schon ein solider Film, finde ich. Aber ich schwanke so zwischen solide und sehenswert. Also ich hatte schon auch Spaß, mir den anzugucken. Aber wie gesagt, das war für mich auch keine Offenbarung. Also, aber ich bin jetzt auch, muss ich auch dazu sagen, ich bin auch nicht der riesen Zendaya-Fan. Vielleicht spielt das ein bisschen mit rein, weil der schon noch eine sehr prägnante Rolle spielt in dem Film. Tatsächlich kann ich sie mir bei Dune, stört sie mich überhaupt nicht. Aber so bei Challengers und ich fand sie teilweise sogar, wofür sie ja so berühmt geworden ist, für hier die Serie
Euphoria,
finde ich sie teilweise sogar auch fast ein bisschen drüber. Deswegen, bei mir ist fast eher solide, aber ich bin irgendwie auch, ich bin ein bisschen hart in der Kritik dieses Jahr, kann das sein? Oder seht ihr das ähnlich?
Also, ich kann kurz weitermachen, weil ich auch den bei zwischen solide und sehenswert nur einordne.
Okay.
Ich muss aber sagen, ich finde Zendaya mega gut. Also bisher hat die mich selten irgendwo enttäuscht. Und die beiden anderen Dudes, ich habe die Namen nicht parat, finde ich, das hat auch, also schauspielerisch super funktioniert und diese Dreierkonstellation war top. Ich fand es aber storymäßig, diese Beziehungskonstellation und das dann immer mit dem Tennis in Verbindung zu bringen und dann kommt da so poppige Musik immer rein und sowas. Irgendwie war ich bin immer wieder so rausgeworfen worden. Also da hat er mich dann leider immer wieder verloren und ich dachte so, ja, weiß ich jetzt nicht. Muss ich jetzt nicht nochmal so sehen.
Also ich war schon involviert in die Story. Also ich fand das gerade dieses Schauspielerensemble und die Story zwischen den dreien, die fand ich schon fesselnd. Muss ich ehrlich sagen. Und ich fand auch, dass sie mit viel Gefühl umgesetzt wurde von Luca Guadagnino. Was mich aber wirklich massiv gestört hat im Kino, weiß ich noch, ist, dass im letzten Drittel diese Musik
ja
immer wieder wiederholt wird. Und zwar bestimmt 6-mal in Folge oder sowas. Also bei den letzten Tennismatchen. Und das mag man als Stilmittel sehen und das mag auch cool sein für den einen oder anderen. Bei mir nach dem dritten Mal dachte ich, was machst du da? Warum kommt denn jetzt schon wieder die Musik? Hat mich ein bisschen rausgeworfen. Aber ich würde trotzdem sagen eigentlich, dass der sehenswert ist. Also ich finde den schon, so auf Gefühlsebene hat er schon funktioniert.
Ja? Ja, ich habe zwischen solide und sehenswert, ich würde mit beide mitgehen. Das war kein schlechter Film, aber ich glaube, wenn man Tennis mag, ist das vielleicht nochmal was cooler.
Ach, weiß ich nicht. Ich meine, Tennis war ja da eher so das Mittel zum Zweck, um diesen Ehrgeiz zu zeigen von diesen Personen und diese.
Es war eine Metapher, aber die kam den ganzen Film drüber, also ununterbrochen vor.
Ja, okay, es ging ja um Tennisspieler.
Ja, ja.
Also, aber ich spiele auch kein Tennis und habe mit Tennis keine Berührungspunkte. Das hat mich gar nicht gestört, dass es um Tennis ging.
Aber ich mag zum Beispiel keine Rennfahrfilme und
Ford vs. Ferrari? Ja,
doch, war richtig. Finde ich absolut fantastisch.
Okay.
Und
ja, okay.
Hier, ich mag kein Tennis und es hat mich auch, jetzt mag ich Tennis noch weniger.
Ja, okay, gehen wir mit
solide.
Ich bin mit sehenswert auch
zufrieden. Aber. Nee, ich bin schon eher bei solide. Weil, also ich habe auch selber ein paar Jahre Tennis gespielt und fand jetzt nicht, dass das ein gewinnender Aspekt war für den Film sonderlich. Also es war schon teilweise ein bisschen realistisch dargestellt, aber was mein größtes Problem ist, ich meinte ja eben schon, Poor Things würde ich mir jetzt gerade nicht unbedingt ein zweites Mal anschauen, aber ich glaube, den würde ich mir ein zweites Mal anschauen. Challengers würde ich mir kein zweites Mal anschauen, ehrlich gesagt.
Alright.
Also der Film ist für mich abgehakt irgendwie.
Wer es gucken möchte, der läuft bei Prime.
Ich habe ja jetzt nochmal gut Werbung gemacht.
Es geht weiter. Den Film haben nur wir beide gesehen, Niklas. Und zwar The Fall Guy mit dem guten Ryan. Kam Ende April raus.
Ja, ein harmloser Film, der einfach Spaß macht, der niemanden wehtut, der so eine fast schon Oldschool-Blockbuster ist irgendwie, wo man sagt so, ja, obwohl ist das so Oldschool. Aber einfach gute Laune, viel Stuntarbeit, die wirklich solide umgesetzt ist. Ryan Gosling macht das sympathisch wie eh und je. Emily Blunt ist ein guter Co-Star, funktioniert, will aber auch nicht mehr. ist jetzt nichts großartig Besonderes. Kann man sich jetzt streiten, ob sowas sehenswert oder solide ist? Ich würde sagen sehenswert. Also
ich habe den auch bei sehenswert reingepackt. Also, weil du genau wie du meinst, der tut keinem weh, der macht Laune, ist actionreich, und ein paar coole Szenen und Ryan und Emily, die funktionieren super zusammen. Man verpasst nichts, wenn man nicht guckt, aber wenn man mal gerade so einen lockeren Actionfilm braucht, und dann lieber gelacht, sowas als Godzilla gegen X-Kong.
Ich habe mehrfach gelacht im Film, auf jeden Fall.
Ja, ein paar schöne Szenen waren dabei. So, lieber Marcel, vor kurzem extra nachgeholt, Furiosa, a Mad Max Saga. Was sagst du?
Genau, also habe ich extra noch, bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, noch nachgeholt, weil er ja damals, als er rauskam, oder so kurz danach, jetzt eher, würde ich sagen, eher gefloppt ist so ein bisschen. Vor allem gegenüber, glaube ich, dem, was so die Erwartungshaltung war nach Fury Road, war die Erwartungshaltung sehr groß. Und danach hatte ich das Gefühl, naja, was so die Zahlen und so angeht, eher nicht so. Deswegen habe ich den noch erstmal irgendwie so ein bisschen hinten angeschoben. Aber ich fand den schon auch unterhaltsam. Aber ich muss auch sagen, ich mag einfach diese Mad Max, diese Dystopie, die da aufgebaut wird. Ich mag einfach dieses Szenario mit diesen Trucks und diesen selbstgebauten Dingern in dieser Wüstenlandschaft und du hast halt nur so diese 3-4 fetten Punkte und ansonsten ist da überall Wüste und du hast diese Sandstürme. Ich mag diese Selbstmordguys irgendwie, die so da das Zeug ins Gesicht sprühen und dann da ins Elysium wollen oder keine Ahnung. Also mir hat der Film schon Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ich fand, der ist ein bisschen underrated worden, meiner Ansicht nach. Ich fand ihn auch nicht so gut wie Fury Road. Der hat mich mehr abgeholt. Jetzt ist nur die Frage, also sehenswert fand ich ihn auf jeden Fall. Wahrscheinlich wäre fantastisch ein bisschen too much. Wahrscheinlich würde ich mit einem oberen sehenswert gehen.
Das würde ich unterschreiben. Ich glaube, der Film, der hat also entweder wäre der richtig eingeschlagen, wenn es Mad Max Fury Road nicht gegeben hätte. Dann wäre das halt der neue Mad Max Film gewesen. Und ich glaube, dann hätte der richtig delivered. Andererseits glaube ich, dass sie da mit dem Film halt schon das Publikum so weit eingeschränkt haben. Der war ja gerade finanziell jetzt nicht so der Kracher. Ich glaube, kritikmäßig war es gar nicht so wild, aber finanziell, viele Leute haben sich den Film einfach nicht angeguckt.
Ja.
Und das liegt, glaube ich, daran, dass sie das Publikum zu weit eingeschränkt haben mit Mad Max-Fans und dann auch noch mit quasi einem Charakter davon, ein Sequel, das dann auch noch sehr ähnliches Terrain bedient wie der Mad Max Fury Road. Also die Filme sind ja schon recht ähnlich. Aber der war schon cool.
Ja.
Also, insbesondere eine Szene, wo dieser Tanklastzug wegfährt und man sieht in der Luft so diese Verfolger, Fallschirmjäger, die da mit den Rotoren und sowas. Und du siehst schon 10 Minuten lang, dass da so ein größeres Ding da oben fliegt. Und du denkst die ganze Zeit, oh, was ist denn das für ein größeres Ding da oben? Und dann kommst du irgendwann runter. Und das war so ein Payoff-Moment irgendwie. Das fand ich so cool. Ach, krass. Der kommt jetzt wirklich runter und fightet damit. Das, also, hat Spaß gemacht.
Darf ich auch noch? Achso. Ich würde bei den meisten mitgehen, wird aber immer noch mal geil, wie mit dem größten Dunst habe ich mich ins Aus katapultiert bei dir, ne? Ich fand den teilweise wieder herrlich kreativ. Also ich fand das Hammer, wie viel die da wieder reingebracht haben. Klar muss man nicht sagen, dass man einen zweiten Film davon braucht. Ich habe auch sehenswert bis fantastisch und wäre auch bei fantastisch mitgegangen. Aber wenn ihr beide bei sehenswert seid, gehe ich auch mit sehenswert mit, sagen wir es mal so.
Es tut mir leid, Tommy, ich wollte dich nicht.
Nee, das ist okay. Ist okay, ist okay. Und wen ich noch sehr loben muss in diesem Film, ist dieser, ich nenne es mal, kurze Buddy, mit dem die rumfährt. Ich finde,
ja,
ich mochte seine Rolle, fand ich richtig, richtig cool. Richtig geil reingeschrieben. So, Niklas, alles steht Kopf 2, Inside Out 2. Wo sind wir denn da bei dir?
Ja, fand ich schwierig zu bewerten tatsächlich. Weil bei den habe ich auch einer der Filme, die ich nachgeholt habe. Die habe ich nicht gesehen, als der im Kino lief. Ich fand es war wieder ein toller Film. Punkt eigentlich. Aber irgendwie, wenn ich jetzt dran zurückdenke, denke ich immer an Inside Out 1 eher. Also das ist irgendwie komisch. Ist es für sich genommen auch ein toller Film, aber Inside Out 1 war schon was Besonderes. Und Inside Out 2 war für mich jetzt nichts Besonderes irgendwie. Also ich habe fantastisch hingeschrieben als Bewertung, Obwohl ich sagen muss, dass ich das nicht so hundertprozentig fühle, glaube ich. Wie denkt ihr über den Film? Das.
Also ich würde sagen, ich würde dir insofern zustimmen, dass ich sagen würde, Inside Out 1 ist, finde ich, ein Pixar-Meisterwerk. Mhm. Also es ist so ein in sich einfach so stimmiger, lustiger, herzlicher Film, der jung und alt irgendwie gleich anspricht und auch ein Thema auf so eine kreative Art und Weise einfach aufgreift. Und Inside Out 2 muss ich natürlich gefallen lassen, dass es im Prinzip dasselbe nochmal macht, nur mit einem etwas veränderten Setup. Aber trotzdem ja funktioniert. Also ist ja trotzdem ein funktionierender Film, der auch seine Momente hat, der auch ja neue Probleme, sage ich mal, aufwirft, die auf eine andere Art und Weise gelöst werden müssen. Und deswegen hätte ich ihn jetzt auch halt so leicht unter Inside Out 1 einsortiert bei Fantastisch. Es gibt bestimmt auch Argumente zu sagen, er ist nur in Anführungsstrichen sehenswert. Aber ich hätte auch gesagt Fantastisch noch.
Ich gehe auch mit Fantastisch mit. Ich finde, die haben den wieder tiefgründig geil gemacht. Der ist so unfassbar kreativ. Also ich liebe es, dass sie sich da wieder so viele geile Sachen ausgedacht haben und so viel dann noch so im Untergrund schlummert, sage ich mal sogar. Nee, absolut fantastisch. Aber leider nicht kein Meisterweg, wie der erste. Läuft also übrigens bei Disney Plus.
Dazu, dass wir hier fast nur sehenswert und fantastische Filme an die Tafel bringen. Es liegt natürlich auch ein bisschen an der Vorauswahl der Filme, ne? Dass wir de facto Filme genommen haben, über die wir nochmal reden wollen. Was natürlich ein bisschen dazu neigt, dass wir die nehmen, die auch ein bisschen was können.
Erstmal das, und ich glaube, wir sind auch generell von der Art und Weise her jetzt nicht so vernichtende Kritiker, sondern wir versuchen ja immer in jedem Film die positiven Dinge zu sehen. Also ich meine, ihr hättet ja bei Godzilla Kong auch mal sagen können, das ist eine Katastrophe, aber dann sagen wir doch mal, ja, aber sieht ja schon ganz nett aus, dann machen wir einen Fehlschlag. Von daher, ich glaube, wir sind ja auch von der Bewertung einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, wohlwollend.
Wohlwollend.
Ja, ist es auch so, tatsächlich. Also ich bin auf jeden Fall so.
So, im Anfang Juli hat Yorgos Lanthimos wieder gezaubert und einen, ich nenne mal einen interessanten Triple-Film rausgebracht, Kinds of Kindness. Was sagst du?
War für mich ein Ticken zu weird. Ich mag Yorgos Lanthimos. Gerade eben noch gesagt, Poor Things fand ich wirklich super gut. Kinds of Kindness war mir einen Schritt zu weird und einen Schritt zu. Also die waren spannend, die kurz hatten sehr witzige Momente auch hier und da. Mhm. Aber insgesamt war das für mich, sind das für mich so, ich würde sagen, eine sehenswerte Kurzgeschichte, eine solide Kurzgeschichte und eine Kurzgeschichte, die ich eher so ein Fehlschlag fand. Also solide. Das ist dann mein Takeaway bei Kinds of Kindness.
Da würde ich mitgehen. Also das Coolste an Kinds of Kindness ist und bleibt einfach der Instagram-Trailer, wo Emma Stone tanzt.
Ja, Tatsache.
Also nur das finde ich geiler als den restlichen Film.
Ja.
Ja. Leider. So, dann haben wir einen Film, den, glaube ich, auch wieder nur Niklas gesehen hat, mit Marcells Lieblingsdarstellerin Kristen Stewart. Und zwar Love Lies Bleeding.
Love Lies Bleeding, A24-Produktion. Und so ein bisschen, hat so ein bisschen Oldschool-Flair, der Film. Der sieht so ganz goldig aus irgendwie so, hat so einen 80er-Jahre-Einschlag. Geht um eine, so eine Liebesbeziehung zwischen einer Bodybuilderin und einem, ja, Tu-nicht-gut-Tochter-Mädchen, die so ein bisschen Verbindung in die kriminelle Szene hat, die halt gespielt wird von Kristen Dunst. Kristen Stewart.
Ja, es ist okay. Es ist okay. Hau nochmal Salz in die Wunde.
Fand ich super cool. The Love Lies Bleeding ist ein richtig cooler Film. Der hat einen sehr coolen Soundtrack. Der hat einen sehr coolen Vibe. Der hat ein sehr stranges Ende, aber irgendwie auch geil. Also hat mir gefallen. War für mich ein fantastischer Film tatsächlich. Also
fantastisch.
Ja, tatsächlich. Weil der hat sowas Eigenständiges. Also sowas. Wenn du so von, ich kann den mit keinem Film direkt vergleichen. Der ist so ein bisschen gory auch und trotzdem hat er so ein bisschen Roadtrip-Feeling hier und da und überrascht einen an vielen Stellen, ist dann wieder komplett widerlich und dann wieder komplett unerwartet. Ja, der ist hängen geblieben komplett bei mir und finde ich sehr cool.
Ach, crazy.
Ja, wie gesagt, ich muss mir den vielleicht echt mal angucken, weil auch wenn du es gerade ironischerweise so betont hast, ich meinte ja, dass ich um alle Kristen Stewart Filme einen Bogen machen würde. Aber du meinst ja, der Film könnte mich überzeugen, das zu ändern. Ja. Von daher, wenn du sogar sagst, fantastisch, ich muss mir den vielleicht echt nochmal angucken.
Also der kommt jetzt auch, ich hatte überlegt, den noch in der Vorauswahl zu gucken, habe mich dann dagegen entschieden. Auch weil der, ich glaube, der hat nur eine 6 irgendwas bei IMDb, also so mittelmäßig.
Das kann sein. Das mag auch eine persönliche Präferenz sein von mir, aber der hat mir richtig Spaß gemacht. Fand ich richtig cool.
Nice.
Also,
gut.
Kommt auf die Liste. Dann geht's rüber ins Superhelden-Obergenre. Deadpool und Wolverine kam raus und ich starte jetzt einfach mal frech und schnell. Der läuft bei Disney Plus und der ist einfach fantastisch. Also ganz ehrlich, ich hatte mit fast keinem Film so viel Spaß wie mit diesem, einer der besten Superheldenfilme meiner Meinung nach, und herrlich überzogen, herrlich lustig, herrlich dämlich. Ich mochte es.
Ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass das deine Meinung ist, weil ich hatte schon Sorge, dass ich hier um fantastisch kämpfen muss, weil das auch seit langem einer der Superheldenfilme war, wo ich richtig Spaß hatte im Kino. Da war ich auch im Kino und ich fand den einfach super unterhaltsam. Klar, der mag irgendwie hier und da ein paar Schwächen haben und auch mal ein bisschen für den einen oder anderen zu sehr drüber sein, oder, aber ich war sehr gut unterhalten an sehr vielen Stellen und deswegen würde ich dem auch das fantastisch geben.
Für mich war der nur solide.
Ui. Ja, das ist eine Frechheit, Niklas. Nee, also, sorry.
Dann muss ich ehrlich argumentieren.
Ja, also ich habe sogar viel erwartet dann, weil ich habe den auch nachgeholt im Endeffekt und schon hier und da mitbekommen, dass viele den wieder nach frischem Wind fanden und so. Und der hat durchaus gute Szenen und lustige Prämissen und so. Aber ich habe mir den angeguckt und für mich war das trotz der ganzen, ja, der hat sau viele Cameos da drin, die irgendwie clever eingebaut sind. Aber für mich war das more of the same Deadpool und hat bei mir nicht geklickt, als ich den geguckt habe. Also ich fand ihn am Anfang, weiß ich noch, ja, funktioniert bei mir, wenn er zu Backstreet Boys tanzt und so weiter. Und dann der Henry Cavill Cameo hat mir sehr gut gefallen. Und aber so nach und nach, je länger der Film, dachte ich so, ist das bei mir wieder so ausgefadet und war wieder in dem Marvel alles. Es gehört zusammen, Mischmasch drin irgendwie. Und Deadpool ist halt selbstironisch und okay. Weil, sind wir mal ehrlich, also, fandet ihr die Story gut von dem Film?
Nee, mittelmäßig.
Ja, die Story ist mittelmäßig, aber der Film will ja auch nicht keine krasse Story erzählen. Der Film lebt ja durch den Unterhaltungswert.
Ja.
Und ich fand ihn wirklich unterhaltsam, gerade in der Kombi mit halt Hugh Jackman. Es hat für mich wirklich gut funktioniert. Also ich fand es wirklich seit langem mal wieder lustig. Und ich finde halt viele von diesen neuen Marvel-Filmen einfach auch nicht mehr lustig, weil es immer derselbe Humor ist. Und klar, Deadpool ist auch derselbe Humor, aber es trifft bei mir halt den richtigen Nerv.
Genau, der macht sich darüber
lustig. Und das ist das Entscheidende, was die anderen Filme halt nicht so schaffen. Und der schafft das. Und deswegen ist er für mich auf jeden Fall fantastisch, weil er mich einfach wirklich zum Lachen bringt.
Also ich muss sagen, der hat im Kino bestens funktioniert. Selten im Kino gewesen, wo ich nochmal Leute so herzhaft habe lachen sehen oder also hören. Das
mag auch ein großer Faktor sein, tatsächlich.
Und ich muss auch sagen, wir haben ja eben von Furiosa gesprochen und auch diese Anspielungen darauf, wie die da in dieser Wüste sind und sowas und die Gags und wie der sich über das Multiversum lustig macht und über 20th Century Fox und sowas. Das hat, also bei mir hat das genau meinen Humor-Button getroffen. Der wurde mehrfach gedrückt.
Ja, es kann sein. Also es hat vielleicht einfach bei mir nicht Klick gemacht. Also, aber ich weiß, ich habe den geguckt und ich habe darauf gewartet, dass ich so richtig Spaß bekomme. Hat sich irgendwie nicht so eingestellt bei mir. Also.
Aber hast du den alleine zu Hause geschaut? Ja, ist vielleicht tatsächlich auch ein Unterschied. Wobei ich den, glaube ich, auch alleine zu Hause witzig gefunden hätte. Aber ich glaube, so im Kino hast du noch mal, ist was anderes.
Ich fand aber auch schon Deadpool 2 nicht mehr so. Also,
ich fand den noch besser.
Ich fand den auch besser. Ich wollte gerade sagen, ich fand den auch besser als Deadpool 2.
Niklas, komm, gib uns das fantastisch.
Ja, ich will mich ja nicht querstellen, so. Aber ich fühle das nicht. Das will ich nur noch mal dazu sagen. Aber
das darfst du.
Das ist uns vollkommen egal. So, Marcel. Ein Film, sehr gut, dass du nämlich heute hier bist. Ohne dich könnten wir nicht darüber reden. Alien Romulus.
Der eine Film, den nur ich gesehen habe. Ich habe darüber ja schon ausführlichst berichtet in anderen Folgen, deswegen fasse ich mich kurz. Ich finde, Alien Romulus ist eine gute neue Auflage von dem Alien-Universum, der durchaus sehenswert ist. Hat, finde ich, viele gute Bilder, die Atmosphäre funktioniert. Ich habe den eigentlich auch im Kino gesehen. Ich glaube, der lohnt sich auch auf einer größeren Leinwand. Ich weiß nicht, wie der so zu Hause rüberkommt. Hier und da, auch da ein paar Schwachstellen. Und auch teilweise optisch hier und da explizit, aber das ist bei den Alien-Filmen ja auch de facto schon immer so gewesen. Fantastisch ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich würde den im hohen Sehenswertbereich sehen.
Ja, nice. Den will ich auch auf jeden Fall noch nachholen.
Den will ich auch noch nachholen.
Ja, der lohnt sich auch schon. Also, aber ich fände fantastisch, jetzt ist es, glaube ich, schon ein bisschen too much, aber gerade wenn man Horrorfilme mag oder dieses Sci-Fi-Horror, ist ja so eine Mischung, ist das eigentlich ein richtig cooler Film, weil der wirklich richtig bedrückend ist. Wieder in diesem, man hat ja wieder dieses Alien-1-Feeling, ich habe das ja damals schon gesagt, in diesen schmalen Gängen und du hast so richtig, also was ich bei dem Film richtig geil finde, ist die Beleuchtung. Die Beleuchtung und die visuellen Effekte, die waren fast schon meisterhaftlich. Meisterhaft, ihr wisst, was ich meine? Meisterlich. Also, aber vielleicht ist es auch doch fantastisch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber jetzt geben wir eben das Gute sehenswert, aber es ist eine klare Empfehlung.
Wird auf jeden Fall noch nachgeholt.
Man steigert sich manchmal so da rein. Wenn du über den Film redest, denkst du so, das war schon geil.
Ja, so. Wirklich, weil ich, wenn ich mir jetzt so wieder die Optik wieder vor Augen führe, das war schon echt richtig, richtig, richtig nice. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Na gut, na gut.
Aber jetzt bleibe ich dann dabei, jetzt schwenke ich dich nochmal um.
So, im September kam ein etwas Horror-Thriller-mäßiger Film raus, The Substance, den hast nur du gesehen.
The Substance, ja, ist so eine Mischung aus Hochglanz-Horror und zusätzlich auch noch ein Thriller, in thematisch so dem Einschlag Selbstwertgefühl, Schönheitsobsession, was bedeutet es, in Hollywood alt zu werden, wenn der Körper alt wird. Und The Substance ist sieht sehr poliert aus und sieht sehr gut aus einfach. Und Demi Moore spielt die Hauptrolle. Und am Anfang denkst du noch so, ha, interessanter Thriller und so, dass ich verstehe, worauf es hinausläuft. Älter werdende Schauspielerin, die nicht mithalten kann mit den Schönheitsidealen, findet einen Weg durch The Substance, um sich nochmal jung zu machen. Und dann kommt die erste Horrorszene. Und wer Körperdeformierung nicht ertragen kann, für den ist der Film gar nichts. Denn der Film geht in die Richtung mit voller Karacho. Und es war für mich persönlich der widerlichste Film des Jahres, aber er hat mir auch sau viel Spaß gemacht. Also am Ende nimmt er auch nochmal so einen Topspin und dreht so richtig auf, wo es schon so fast in die Richtung er nimmt sich selbst nicht wirklich ernster. Fällt dir dann so am Ende auf. Weil so, dass du sagst, okay, ihr wollt einfach nur Spaß haben damit. Weil es so übers Limit geschossen wird. Ich finde den auf jeden Fall sehenswert, aber nur, wenn man halt sowas abkann. Also wenn man Körperdeformierungen nicht abkann, wo zum Beispiel ein Mensch aus einem anderen rauskriecht oder irgendwelche Körperteile werden deformiert und irgendwelche Gliedmaßen sind da, wo sie eigentlich nicht hingehören, dann sollte man den Film auf keinen Fall gucken. Und ich weiß nicht, ist es bei euch beiden, glaube ich, so, ne? Das ist so.
Das ist genau das, was mich auch abgeschreckt hat, weil ich habe davon den Trailer gesehen, dachte erst so, oh, sieht richtig interessant aus irgendwie. Und dann habe ich ganz viele Kritiken gelesen mit, boah, okay, der haut richtig in diese Kerbe. Und gerade, dass der am Ende, so die letzten 15 Minuten nochmal komplett einen draufsetzt. Und dann dachte ich mir so, nee, ich weiß nicht.
Ich finde, das Ende ist noch nicht mal so schlimm, weil das dann so over the top ist, dass du das wieder so abhaken kannst. Aber die Parts, wo das noch nicht so over the top ist, sondern so, dass du noch das Gefühl hast, das fühlst du, war schon nasty.
Ich brauch's nicht. Aber
sehenswert.
Aber sehenswert ist es. So, Wolves kam noch raus, den man bei Apple TV sehen kann. Marcel, was würdest du da sagen?
Ja, wir haben da das Wiedersehen von Brad Pitt und George Clooney. Ihr händelt kurz euer Wasser. Oceans 11, haben sie danach eigentlich nochmal was zusammen gemacht, nach den Oceans-Filmen?
Nach den Oceans?
Bevor jetzt Wolves kam? Ah, ist egal, haben wir uns nicht vorbereitet. Aber da treffen sich auf jeden Fall wieder aufeinander. Und es ist schon unterhaltsam. Also es ist unterhaltsam, es kommt jetzt nicht an Ocean's 11 oder sowas ran, aber ich sag mal, so ein paar Sprüche, so ein paar Gags, die sitzen, die passen, die beiden sind einfach, ich schaue den beiden einfach gerne zu, auch in der Kombination, die beiden zusammen. Ich finde, wir bewegen uns dazwischen solide und sehenswert. Von der Storyline ist der Film wahrscheinlich eher solide, von den beiden Schauspielern her und der Interaktion wäre ich eher bei sehenswert. Von daher, ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr es einkategorisiert, wo wir uns da am Ende einigen.
1:1, wirklich ganz genauso. Deshalb gebe ich an Niklas weiter.
Ich bin für solide. Und so ein bisschen vor dem Hintergrund auch der Erwartungshaltung. Tatsächlich. Also ich erwarte mehr von einem Film mit Bradley Cooper, mit Brad Pitt und George Clooney. Also war nett, war interessant, war cool, dieses Sparring zwischen den beiden, wie die sich die Sprüche um die Ohren geklopft haben. Aber es war auch schon so ein bisschen, weißt du, so Selbstbeweihräucherung, dass so die beiden sind halt die coolen und die hauen sich halt die, also machen die ganze Zeit nur das, und da war schon wenig Entwicklung in den Charakteren oder wenig wirklich Story, die da irgendetwas interessant gemacht hat.
Wenig Substance,
könnte man sagen. Genau, wenig Substance. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das war ein Money Grab von den beiden. Also das ist so. Ja.
Es wirkt ein bisschen so, ja,
das stimmt. Deswegen schon. Bin ich eher bei solide. Ich habe mir mehr erhofft davon.
Nehmen wir solide.
Geht mir auch ähnlich. Als ich so gesehen habe bei Apple TV, da war das ja schon ein bisschen vorher, so als Trailer drin. Bevor der dann noch wirklich erschienen ist, da dachte ich auch so, oh, ja, richtig nice. Ja. Und dafür ist er dann schon etwas enttäuschend. Er hat ein paar gute Punchlines, aber solide ist schon in Ordnung, denke ich.
Also wenn ich mir überlege, ein richtiger Kinofilm mit Brad Pitt und George Clooney, da erwarte ich einfach mehr.
Ja.
Aber dieser Bro-Humor, der hat richtig funktioniert.
Ja, also ja,
die das beiden, ist schon. Das ist schon ein cooles Duo. Ja. Ich würde sie nochmal buchen. ja, was ich auf jeden Fall nicht nochmal machen möchte, ist Joker gucken. Joker for the oder Joker 2. Den hattet ihr beide nicht, ne?
Ich habe den nicht gesehen. Nicht,
ja. Ich habe den auch nicht gesehen. Also jetzt kommen wir in eine Region, wo eventuell die Tatsache, dass ich Vater geworden bin, mir etwas in die Quere kam. Das heißt, für die restlichen 6 Filme überlasse ich sowieso euch das Feld.
Naja, dann darfst du dich nochmal einschalten bei Unstimmigkeiten und wenn wir deinen Rat brauchen. ja, also Joker 2, der erste war richtig, richtig geil und dann kommt dieser zweite und die machen so einen kompletten Spin und machen da ein Musical rein und schreiben eine Lady Gaga rein, die überhaupt nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach. Also da der alte Bradley Cooper Film, der fand ich noch recht gut, aber hier muss ich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was die da in dem Film verloren hat. Die ganze Storyline ist Humbug, also man wurde mehr und mehr immer saurer und dann kommen wieder irgendwelche Szenen und dann wird auf einmal wieder gesungen und dann wird wieder gesungen und du sitzt irgendwann nur noch da und denkst dir, wann hört dieser Singsang endlich auf? Also, weil es dem halt auch nicht mehr gibt. Also, du hast dadurch nichts Besseres, dann würde ich das ja noch irgendwie unterschreiben. Deshalb, es ist ein absoluter Fehlschlag. Es gibt mega coole Szenen, also einfach optisch, wenn Joaquin Phoenix da als Joker durch den Gerichtssaal tanzt, wenn man das dann als Musikvideo mal sehen würde, wäre das richtig, richtig Hammer. Aber so mitten in dem Film funktioniert das nicht. Also eine Katastrophe kann ich dem nicht geben. Das geht bei Joaquin Phoenix Filmen nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Fehlschlag.
Ich habe zufälligerweise in einem Interview gesehen, dass Quentin Tarantino den Film richtig feiert. Er findet den richtig gut.
Ja, ich habe auch mehrfach gelesen, dass es ja im Prinzip schon so gedacht ist, wirklich, dass er halt mit der Erwartungshaltung des Zuschauers eben spielt, dass du eben denkst, es wird halt dieser Joker-Film und am Ende stellt sich halt raus, okay, das ist halt gar nicht das, was du denkst, was es ist und auch im ersten Teil im Prinzip dann im Nachgang schon nicht. Weil, glaube ich, dann die Quintessenz so ein bisschen ist, der Joker ist gar nicht der Joker, sondern, also, dass das Ganze halt sehr auf einer sehr, sehr, sehr krassen Metaebene spielt, aber eben den ganzen Film über, und da muss man sich natürlich fragen, inwiefern hat der Film dann noch eine eigene Substanz, wenn der permanent nur auf einer Metaebene mit dem Publikum quasi interagiert, dann kann man das entweder mögen oder halt, und das geht, glaube ich, den meisten so, hassen.
Ja, also wenn ich mir vorstelle, wir können einen coolen Meta-Moment erzeugen und machen dafür einen schlechten Film, dann denke ich mir, nee, dann lass es doch.
Ja, genau.
Da bin ich auch eher der Meinung. Also das mag metamäßig sehr clever sein, alles, aber wenn der Film schlecht ist, ist der Film schlecht.
Ja.
Hat auch nur eine 5,2 bei IMDb. Also der ist wirklich
Das ist
schon wirklich schlecht. Naja, da ist Godzilla X Kong weitaus drüber. Der wilde Roboter, aber da sehe ich ein bisschen mehr Potenzial, nicht wahr?
Ja. Gut. Fand ich einen sehr schönen Animationsfilm, der wie fasse ich es am besten in Worte? Dieses Grundsetting, der Roboter ausgesetzt in der Natur und interagiert mit den Tieren, hatte was sehr Wholesomes. Also ist ein Feel-Good-Film gewesen, funktioniert als Feel-Good-Film. Ich fand den allerdings nicht ganz so stark, wie ich erhofft hatte, tatsächlich. Also er war, glaube ich, von DreamWorks, ne? Die auch Drachenzähm Leichtgemacht gemacht haben. Und Drachenzähm Leichtgemacht zum Beispiel fand ich damals definitiv noch einen Ticken besser. Also der ist vielleicht auch nicht, ich bin vielleicht auch zu alt für Der wilde Roboter. Gefühlt war der auf eine jüngere Zielgruppe ausgelegt. Wie hast du das empfunden, Tobi?
Ich bin scheinbar noch jung genug. Bei mir hat das funktioniert. Der kindliche Kopf ist noch da. Nee, ich fand den Hammer. Also ich fand den Animationsstil richtig, richtig cool. Ich fand die Story cool. Das war tiefgründig. Das hat Spaß gemacht. Natürlich ist das jetzt eher auch, dass er für Kinder funktioniert und jetzt nicht auf Erwachsene ausgelegt ist. Das stimmt. Aber ich bin im Unteren fantastisch. Ich fand den teilweise auch herrlich humorvoll. Guter Punch.
Ich würde da überhaupt nicht widersprechen. Also ich glaube, das ist eine krasse Gefühlsfrage bei dem Film einfach, wie du da genau reindivest und wie das dich mitnimmt. Und es war alles super und so. Und man hat auch gemerkt, so, ja, das sind so die Sachen, die eigentlich immer funktionieren und die auch funktionieren auch in dem Film. Ja. Für mich persönlich hat es nicht ganz so krass funktioniert einfach. Also es war so, ich fand es einen schönen Film. Punkt. Aber, also ich wäre eher bei sehenswert. Aber wir können durchaus zu fantastisch gehen, damit kann ich leben. Also.
Ja? Ja, ich sag nicht nein. Also ich fand wirklich, also der hat so, der steht guten Pixar-Filmen, finde ich, in nichts nach.
Das wollte ich gerade fragen, wie er so im Vergleich mit Inside Out 2 ist. Weil den Vergleich müsste er sich ja quasi dann auf der
fantastischen Ebene vergleichen, finde ich.
Gefallen lassen.
Ja, aber gut. Ich fand ihn da, also weil es alles steht Kopf 2 ist und nicht der erste, fand den da nicht schlechter an sich. Oder nicht,
das stimmt.
Nicht weit weg auf jeden Fall.
Ja gut, dann passt das ja.
Weit weg fand ich aber Gladiator 2 von Gladiator 1. Gehst du da mit?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ah, ich habe mir hier ein Häkchen gemacht.
Du wolltest ihn vielleicht noch sehen. Ich wollte ihn, ja, stand auf meiner Nachholliste. Aber ich hatte in meinem Herzen keinen Platz für Gladiator 2. Ich hatte einfach keine Lust auf den. Was Komisches. Weil, also ich habe ich habe meine Gefühle erforscht. Und eigentlich ist das genau meine Sparte, also genau mein Ding, was ich sehen will. So ein Historienfilm mit großem Budget. Ich mag Pedro Pascal, ich mag Paul Mescal, habe auch grundsätzlich nichts gegen Ridley Scott, aber die letzten 10 Jahre hat er halt so ein bisschen Quatsch gemacht. Aber ich habe es einfach nicht, also ich stand dann vor der Wahl, gehe ich jetzt da rein oder gucke ich mir, ich glaube an dem Abend war es Civil War an und dann habe ich mir Civil War angeguckt und war mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Mhm.
Ja. Ja, also ich war auch durchaus enttäuscht. Also eigentlich, ich muss sagen, Gladiator, ich finde so Sandalenfilme auch hammer cool. Und ich fand den ersten auch, der ist auch nicht perfekt, aber der hatte richtig was. Und was hier auch funktioniert ist, also optisch ist der wieder auch ziemlich, ziemlich stark. Paul Mescal ist mega. Also der trägt den Film auch. Aber die Story ist so sehr hanebüchen. Und zwar so hart im Büchchen, dass es irgendwann nervt. Die Arena-Szenen, das hat man ja im Trailer gesehen. Also die geben einem nichts. Da sind einfach nur diese paar Szenen, da kannst du dir den Trailer angucken, hast du nichts verpasst. Also das ist nicht so episch wie damals die Schlachten bei Gladiator.
Also keine Szene mit Are You Not Entertained oder sowas?
Nee, nicht mal annähernd. Also eigentlich ist fast gar nichts wirklich hängen geblieben. Also diese Szenen, wo dann Boote und Nashörner in den Arenen sind oder ganz schlimme CGI-Affen, also wirklich, das ist sehr unangenehm, das zu sehen. Und dazu kommt noch, dass die Story, weiß ich nicht, wenig vorangetrieben ist und da teilweise so plumpe Charaktere reingeschrieben wurden, also dass das wirklich schon wehtat.
Wie war denn Denzel Washington?
Washington war schon cool.
Weil der war noch so ein bisschen im Lichtblick tatsächlich für mich. Ich habe nämlich so gedacht, der kann das schon, dieses...
Der hat seine Rolle, aber die Rolle von ihm ging auch schon leicht ins Overacting-mäßige rein. Also ganz 100% hat er nicht abgeholt, aber der hat schon einen guten Job gemacht. Und es gibt noch so eine Hintergrundstory, wie das auch mit Gladiator verwoben ist und sowas. Nee. Also ich gebe dem noch ein solide, aber mehr auf keinen Fall.
Das klang alles nach Fehlschlag, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das stimmt, also, ja.
Da muss ich jetzt gucken, was hat man noch so als Fehlschlag. Wenn ich von der Erwartungshaltung ausgehe, ist es natürlich davon abgezogen, Fehlschlag, was hatten wir noch?
Also man kann ihn vielleicht am ehesten mit Joker vergleichen, oder? Weil Joker hatte auch einen sehr gefeierten ersten Teil.
Ja, Joker war schlechter. Schon noch. Okay.
dann mach doch solide, weil...
Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt genau diese Art von Fortsetzung ist.
Ich habe da eine leichte Off-Topic-Frage, aber weil es das ähnliche Genre anspricht. Es gab doch diese Serie Spartacus, ne? Mhm.
Ja.
Die war ja auch richtig nice. Ich weiß, dass die natürlich das Problem hatten, dass da nach der ersten Staffel der Hauptdarsteller ja leider verstorben ist, aber Gab es dann auch eine zweite Staffel oder ja. Wie ging das damit weiter? Weil die erste war ja richtig nice. Ich glaube, die haben wir auch alle gesehen und fanden die auch alle ganz cool.
Es gab.
Aber ich habe mich gerade gefragt, wie es damit weiterging.
Es war so, es gab zuerst die erste Staffel und dann gab es eine Spin-off-Serie, weil die nicht wussten, ob die Staffel, also die Hauptserie weiterdrehen können. Die hieß Gods of the Arena. Das war mit diesem, der immer mit den zwei Schwertern gekämpft hat und den langen Haaren. Und dann haben sie später weitergemacht mit zwei Staffeln mit einem anderen Schauspieler. Also es gibt insgesamt, glaube ich, drei Staffeln Spartacus. Blood and Sand heißt sie, glaube ich. Mhm. Und eine Staffel, eine Prequel-Staffel, Spartacus, God of the Arena heißt sie, glaube ich. Okay. Wo man den Aufstieg von Krixos sieht, dem Gallier, der so der Gegenspieler ist von ihm in der ersten Staffel.
Ja, ja. Ja, gut.
Aber das war auch eher so 300, die Serie, ne?
Das war
ja, super viel slower und sowas. So.
Aber war auch schon geil.
Schon. Ja, war schon episch. Also ich würde sagen, gerade die erste Staffel ist bei mir schon sehr positiv in Erinnerung
geblieben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gut funktionieren würde, aber zu dem Zeitpunkt, als die lief, fand ich die auch schon mega.
Wisst ihr noch, von wann die ist? War die vor Game of Thrones? Weil die Serie hat noch mehr on point Krieg, Kämpfen, Sexszene. Sexszene. Ja, viel mehr ist
ja, das nicht. Die lief ja auch irgendwie auf einem Privatsender, so irgendwie Showtime oder sowas, wo die in Amerika die FSK 18 Freigaben auch haben. Ich meine, hat Game of Thrones ja auch gehabt mit HBO. Aber zeitlich könnte das vielleicht sogar ähnlich sein.
Dachte ich gerade auch, dass es gar nicht so weit auseinander liegt, aber ich weiß es
irgendwie
nicht.
Irgendwie so Ende 2000er oder Anfang 2010er, irgendwie sowas gefühlt.
Würde hinhauen.
Hätte ich auch geschätzt.
Naja. Also ich fand es damals auch durchaus unterhaltsam. Letzten Monat kam Konklave raus.
Wenn wir einmal in Rom sind, dann bleiben wir
auch. Bleiben wir in Rom, ne? Alle Wege führen dahin.
Alle Wege führen nach Rom. Konklave mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Ein neuer Papst wird gewählt. Und wie es sich in bester House of Cards Manier gehört, ist das natürlich eine äußerst politische Situation, in dem die verschiedenen Lager unter einen Hut gebracht werden müssen. Und der Film ist cool. Der hat mir Spaß gemacht. Man muss natürlich Bock darauf haben, sich zwei Stunden alte Männer beim Diskutieren und ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Aber die Musik ist top. Die Ralph Fiennes macht das super mit seinen schwerwiegenden Blicken, wenn er sich mit der Gesamtsituation unzufrieden wieder da gegen die Wand starrt und mit seinem eigenen Glauben hadert. Ist schon nicht verkehrt. Und tatsächlich hat er auch den ein oder anderen Twist, den man so nicht kommen sieht. Deswegen finde ich, Konklave ist auf jeden Fall sehenswert. Oberes sehenswert, würde ich sagen.
Oberes sehenswert.
Ja.
Der Ralph Fiennes.
Oh, langsam geht schon drauf. Wieder die Tafel
aus. Ja, aber wir haben auch
jetzt kommen noch zwei.
Genau. Und zwar kam The Outrun raus. Den hatten wir beide auch in der Vorpremiere geguckt mit der guten Saoirse Ronan. Hatten wir auch schon mal drüber gequatscht. Bisschen holpriger Start, aber im Nachhinein fand ich ihn richtig, richtig cool. Geile Atmosphäre, gute Storyline, dramatisch aufgebaut. Und gerade dieses ganze Setting da in diesen nordbritischen Inseln, mega cool. Oberes sehenswert bin ich.
Same. Also finde ich auch, der braucht seine Weile, ne, um zu starten, aber so nach einer halben Stunde ist man richtig drin und dann ist das wirklich ein cooler Film, der auch durchaus tief geht dann in diesen Charakter hinein, finde ich. Mhm. Und lebt auch ein bisschen durch die Nebencharaktere, finde ich irgendwie. Also hat das war schon ganz nice. Können wir empfehlen.
The Outrun.
Ich muss sagen, ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Über Der Herr der Ringe, Schlacht der Rohirrim.
Ja.
Und da bin ich natürlich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich habe ihn selber ja, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Ihr, glaube ich, jetzt beide schon.
Gestern Abend.
Sonst gestern Abend. Angekündigt. Kino, ja. Gestern Abend. Und jetzt werde ich jetzt enttäuscht.
Was erwartest
oder
du denn von uns?
Ich erwarte, dass ihr entweder sehr happy seid oder enttäuscht seid. Ich glaube, es gibt wenig dazwischen, wo ihr sagt, ja, war okay. Und ich hoffe, dass ihr sagt, mal wieder richtig gutes Herr der Ringe-Feeling.
Ich sag mal, ja, war okay.
Ja, gut.
Ja, war okay mit leichter Tendenz zu leicht enttäuscht.
Na, schade.
Ja, wirklich schade. Hatte ich auch. Ich hatte zum Glück vorher schon ein bisschen von den Kritikern gehört, gelesen, dass der nicht ganz so eingeschlagen ist. Und deshalb ist meine Erwartungshaltung schon vor dem Film ein bisschen gesunken. Und das tat gut. Also ich habe ihn jetzt bei solide einkategorisiert. Ich finde, also ja, es ist wieder ein Animationsfilm, aber der teilweise wirklich animationsmäßig bei mir ein bisschen gekrankt hat. Also hin und wieder sahen die Szenen cool aus und hin und wieder haben die diese 2D-Zeichentrick-Sachen mit 3D-animiertem Hintergrund gewahrbare gemacht. Und das sah richtig wack aus, fand ich. Also ich denke einfach nur nochmal an diese Brücke und auch am Anfang irgendwelche Szenen. Hat mir nicht gefallen, aber um ganz kurz noch die Storyline, um darauf einzugehen, hat mich sehr stark daran erinnert, als die neue Star Wars Trilogie rauskam, einfach nochmal so ein paar alte Sachen neu aufwärmen. Also wir haben da so viele Sachen reingeworfen und du denkst, es ist einfach Helmsklamm 2.0 mit okay. Ein paar anderen Charakteren. Gut. Also frech gesagt. Also der hat auch ein paar coole Sachen.
Aber ich finde auch, das ist das Hauptding. Du kriegst halt so einen Remix nochmal, gerade von dem zweiten Herr der Ringe-Film, wo du einzelne Szenen wirklich eins zu eins gefühlt schon mal gesehen hast, halt dann nur in der Realo-Version, in den Hauptfilmen. Und er hat ganz nette Ideen und so einzelne Charaktere. Es gibt hier Helm Hammerhand, den Vater von Hera, der Protagonistin. Und aus irgendeinem Grund ist er super strong und kann einfach die Gegner so wegboxen und irgendwie hat der Spaß gemacht. Also das war ein cooler Charakter. Aber alles in allem bin ich dann auch, es war okay, aber ich bin ein bisschen enttäuscht aus dem Kino rausgegangen. Weil du hörst teilweise die ikonischen Filmmelodien und das große Orchester, die spielt und du fühlst es nicht.
Ja, das ist immer.
Und das ist dann so ein Kontrapunkt, wo du dann denkst, jetzt wäre eigentlich der, du hast zum Beispiel einen Ritt, der Rohirrim in dem Film. Und du in deinem Kopf spielt halt die ganze Zeit der Ritter Rohirrim in den Hauptfilmen. Und das ist nicht mal ein Schatten davon. Also nee. Natürlich können die das nicht rekonstruieren, aber sie versuchen es halt hier und da tatsächlich. Und die Rekonstruktion ist halt nur ein Schatten von dem Original leider.
Das ist wirklich schade. Ich kann das gerade mit dem Soundtrack richtig gut nachvollziehen, weil das hatte ich ganz extrem bei Jurassic World.
Ja.
Da ich auch so, es ist genau der Jurassic Park Soundtrack, aber er kommt halt es ist überhaupt nicht dasselbe Feeling. Und das schmeißt mich dann noch mehr aus dem Film raus, weil ich mir denke, ihr verschandelt gerade Teile dieses Meisterwerks, weil ihr denkt, nur weil ihr dieselbe Musik wieder drüber legt, kommt dasselbe Feeling auf, aber so einfach ist es halt dann doch nicht.
Ja, und auch, wir haben ja noch gar nicht über den Film geredet, deswegen noch zwei Sätze dazu. Ich finde auch die Hauptstory, die ist halt so eine abgeklatschte Eowyn-Story. Also da sind so viele Aspekte von Eowyns Entwicklung des Charakters drin und die sogar auch aus Rohan kommt und auch den König als Vater hat.
Ist die eigentlich auch die Sprecherin
vom VoiceOver? Ja, ich glaube schon. Absolut. Die war auf jeden Fall im Abspann genannt. Wir haben ihn auf Deutsch geguckt, deswegen war es ein bisschen, war nicht ganz klar, ob das wirklich jetzt die Original Eowyn war.
Bin mir auch nicht ganz sicher.
Aber ich glaube, ja. Und dadurch, also ich weiß nicht, also es ist wirklich ein bisschen schade. Es fühlt sich nicht wie was Eigenes an. Es fühlt sich nicht so an, als hätte ich jetzt mehr gesehen in dieser Welt, sondern ich habe irgendwie einen Remix von dem gesehen, was ich schon kenne.
Und ich werde es relativ schnell, glaube ich, auch wieder vergessen. Also
Da
war ich es dafür dann. Und dann ist die Frage, ist es solide oder ist es halt aufgrund der Erwartungshaltung fast schon ein Fehlschlag? Aber also ich sag mal so, wenn man den Film für sich guckt, ohne die Herr-der-Ringe-Filme zu kennen, ist es ein solider Film.
Ich habe den bei solide einsortiert. Ich habe mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das, also das jetzt große Filmpalaver Viertelfakten, dass wenn man die Filmrechte, also dass das Studio die Filmrechte an den Herr-der-Ringe-Sachen hat und dass die, wenn du 10 Jahre oder irgendwas keinen Film rausbringst, ist das nur Urban Müs oder?
Nee, tatsächlich habe ich das Gleiche heute Morgen gehört, als ich hier im Kino unterwegs war.
Ja, dass die dann, also auf jeden Fall die Filmrechte, also wenn du die Filmrechte für dieses Franchise hast und 10 Jahre keinen Film drehst, dass du dann irgendwann die Filmrechte verlierst, weil du sozusagen dieses Franchise ja sonst tot kaufen könntest
und nicht
machen
verstehe.
Würdest. Ja. Und dieser Film kam jetzt ungefähr 10 Jahre nach den Hobbit-Teilen nämlich raus.
Ich habe selber nicht recherchiert, aber es könnte gut sein, dass New Line Cinema da irgendwie einen Film rausbringen musste, um die Rechte halt irgendwie zu wahren.
Wieder für 10 Jahre aufzufrischen quasi.
Genau, und tatsächlich unter dem...
Der kam genau vor 10 Jahren.
Ja, und unter dem Aspekt würde der Film sogar Sinn machen irgendwie, also im Sinne von rein businessmäßig. Ich meine, die planen ja auch neue Filme mit Peter Jackson, ne?
Genau, aber einen Animationsfilm kriegt man schneller hingebracht als jetzt hier die Jagd nach Gollum.
Tatsächlich wusste ich das auch bis heute Morgen noch nicht. habe ich heute Morgen das erste Mal gehört und es lässt jetzt noch einen bittereren.
Wie gesagt, erstmal müssen wir, sollten, hätten wir das nochmal gegenchecken sollen, bevor wir
das. Der Editor checkt das gegen und blendet hier ein, ob das irgendwie halbwegs den Fakten entspricht.
Ja, das hört sich gut an.
So. Machen wir noch eine.
Ja, aber vielleicht können wir ja also, unsere.
Und vielleicht so grob, wir können da so ein bisschen oben und unten
oder jeweils. So eine Top 3
oder es ist so? Natürlich die Sache, dass ich es nicht sehe. Genau.
Komm. Marcel, du kriegst die top fantastischen Filme einmal vorgelesen. Und das sind 8 Stück an der Zahl und dann suchen wir uns die Top 3 auf jeden Fall raus. Also wir haben Poor Things, The Holdovers, All of Us Strangers, Dune 2, Alles steht Kopf 2, Love Lies Bleeding, Deadpool und Wolverine und Der wilde Roboter.
Also ich glaube, wir können uns schon mal schnell einigen auf Dune 2.
Ja. Also Dune 2 ist für mich tatsächlich ja.
Soll ich die so ein bisschen nach vorne schieben?
Ja,
mach. Ja, aber ich finde, ist komisch.
Dass es ist aber, ja.
Also ich mache jetzt mal hier beim Meisterwerk erstmal. Obwohl, nee,
mach ich nicht. Nee, machst du nicht. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie viel du noch parat hattest, Marcel, an dem, was ich gerade vorgelesen habe.
Ja, doch noch ein paar, aber ich glaube, da gehen unsere Meinungen halt auseinander.
Ich glaube auch, dass wir jetzt viel streiten können, weil für mich wäre zum Beispiel Poor Things da ein Kandidat.
Für mich auch.
Ja?
Ein Kandidat neben Deadpool und Wolverine.
Ja, bei mir nämlich Deadpool und Wolverine auch und All of Us Strangers.
Da kann ich wieder nichts zu sagen.
Ja, deshalb, aber ich gehe auch damit, ich verstehe das mit Poor Things schon. Ich glaube, ich habe irgendwie, persönlich hat der Film mich nicht so gecatcht, wie er hätte können, aber der bringt eigentlich alles mit, was es bräuchte. Also ich fand auch Mark Ruffalo nice, Emma Stone hat super gemacht, der war optisch cool, die Story hat in sich funktioniert, also ich kann dem Film eigentlich wenig vorwerfen und da es dann, glaube ich, nur so eine rein subjektive Empfindung ist, würde ich mich da beugen und würde aber dann gerne Deadpool und Wolverine auf Platz 3 sehen.
Ja gut, dann machen wir es so.
Blutet Niklas solide Herz, wo der den hinpacken wollte. Ja.
Aber gut, so ist das, ne? Man muss hier Kompromisse eingehen.
Ja.
Ja gut, dann.
Ja, aber ich glaube, oder wollen wir komplett durchdingsen?
Nee, ne? Ich kann es noch einmal komplett vorlesen für die Spotify-Hörer.
Was wir so insgesamt haben.
Und damit rappen wir es dann.
Ja.
Ja, das geht doch gut.
Alles klar.
Nochmal die Kategorien und dann.
Ich würde sagen, von oben nach unten, oder?
Ja.
Nee, von unten nach oben.
Von unten nach oben?
Ja, es wird immer, dann wird es immer gut. Besser.
Okay. Der Filmpalaver Jahresrückblick 2024. Nach unserer Meinung war dieses Jahr ein Fehlschlag Argyle, Godzilla X Kong und Joker Folie à deux. Joker 2. Gerade so solide Filme waren Challengers, Kinds of Kindness, Wolves, Gladiator 2 und Die Schlacht der Rohirrim, Herr der Ringe. Sehenswerte Filme waren Der Junge und der Reiher, Monkey Man, Civil War, The Fall Guy, Furiosa, A Mad Max Story, Alien Romulus, The Substance, Konklave und The Outrun. Fantastische Filme waren All of Us Strangers, Alles steht Kopf 2, Love Lies Bleeding, The Holdovers und Der wilde Roboter. Und unsere Top 3? Auf Platz 3 Deadpool Wolverine, auf Platz 2 Poor Things und auf Platz 1 Dune Part 2.
So. Doch, aber auch, wo du es nochmal vorgelesen hast, doch, das kann man schon unterschreiben. Ja. Also ich kann das unterschreiben, auf jeden Fall.
Ich kann da auch meine Unterschrift drunter setzen.
Die Frage ist, ob ihr eure Unterschrift darunter setzt oder ob ihr jetzt einen hasserfüllten Kommentar schreibt, in dem drinsteht, dass wir überhaupt keine Ahnung haben und ihr das alles ganz anders seht. Wir freuen uns über jegliches Feedback und hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Jahr 2024, habt schöne Weihnachten und schaltet möglichst schnell wieder Filmpalava ein. Und ich würde sagen, so damit rappen wir es ab.
Rap.